Hereinspaziert, Herr Warnecke.
Namen der Flügge.
Herr Warnecke, herzlich willkommen. Und Sie gucken mich so erwartungsvoll an. Der Gast wird gleich vorgestellt. Jetzt möchte ich, bevor wir aber beginnen mit unserem heutigen Thema, es ist auch ein Thema, was uns alle sehr umtreibt, muss ich einmal auf unsere letzte Episode zu sprechen kommen. Wir haben über das Thema Migration gesprochen. Und es war ein Podcast, es gab sehr viel Feedback von unseren Hörenden, es gab sehr viel Feedback in den sozialen Medien, von unseren Hörerinnen und Hörern. Ehrlich gesagt ist es so, dass das für mich eher ein Zungenbrecher ist, als wenn ich dieses, wie nennt sich das, Neutrum. Also,
das ist kein Neutrum, das ist ja ein...
Ja, genderneutrale, also Sie wissen jetzt schon was.
Herr Flügge, machen Sie mal einfach. Ich war nur überrascht, weil Sie sonst ja nicht so gegendert unterwegs sind.
Auch da weiß ich gar nicht, wie ich darauf... Also auf jeden Fall ist es so, es fällt mir einfacher, das so zu sagen.
Sie wohnen jetzt näher am Puls der Zeit. Daran liegt das wahrscheinlich noch mehr in Mitte.
Vielen Dank, dass Sie jetzt auch nochmal auf meinen Umzug zu sprechen kommen.
Ja, kein Problem. Wir sind innerhalb von
Mitte umgezogen. Fühle mich sehr wohl. Herr Warnecke, aber jetzt nochmal ein bisschen ernsteres Thema.
Gut.
Wir haben über Migration gesprochen. Das ist ein schwieriges Thema. Also wir haben über Migration und den deutschen Wohnungsmarkt gesprochen. Ein schwieriges Thema. Wir hatten zumindest auch ein wenig Berührungsängste, weil ja diese Diskussion über Migration in unserer Gesellschaft schnell hitzig werden. Wir haben, wie gesagt, sehr viel Rückmeldungen dazu bekommen, war viel Lob auch dabei dafür, dass wir so besonnen darüber geredet haben, und es wurde uns auch nahegelegt, wir sollen mehr auf die Wünsche unserer Hörenden in der Zukunft eingehen. Also ich möchte jetzt nochmal auch an alle appellieren, bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Wünsche haben, worüber wir sprechen sollen, soll sich natürlich irgendwie um Wohnen in Deutschland drehen. Wie blicken Sie auf die letzte Episode zurück?
Ja, ich weiß noch, dass Sie mich ein paar Mal irritiert haben. Das ist mir hängen geblieben. Ihre hohe Affinität zur Stadt Heilbronn ist mir im Ohr geblieben. Ansonsten würde ich sagen, ich freue mich immer, wenn es Feedback gibt. Und da gab es viel Feedback zu der Folge. Insofern werden wir einfach ein bisschen kontroverser werden jetzt. Dann passt das.
Also ich möchte es kurz aufklären für die, die es noch nicht gehört haben. Denen sei nicht nur die Podcast-Folge empfohlen, sondern... Sie haben erzählt, dass in Heilbronn es mittlerweile eine Initiative vom Bürgermeister gibt, die sagt, nicht zu viele Barbershops und Shisha-Bars. Ne?
Also, und Dönerläden.
Und Dönerläden, also so klassisch, bitte verzeihen Sie mir.
Aber darum ging es jetzt nicht.
Das ist Migrationsbusiness, worauf ich dann geantwortet habe, Heilbronn, ich verkürze jetzt auch, kannst du eh knicken, ist eine furchtbare Stadt. Da gab es aber kein
Feedback. Das ist jetzt aber eine geschönte Darstellung. Ich habe schon lange nicht mehr eine derart ausufernde... Also,
ich kann das jetzt alles wiederholen.
Elogisch.
Ist die furchtbarste, ist die furchtbarste Stadt, in der ich jemals war in Deutschland.
Jetzt wird der Podcast aber langweilig, glaube ich, wenn wir dasselbe sagen.
Na. Aber dazu gab es keine Rückmeldung. Ich nehme das als Zustimmung.
Wir sollten hier im römischen Senat da und was weiß ich, einen Bruch zu der Stadt nochmal...
Ja, also nochmal, ich warte auf Einladung nach Heilbronn, aber ehrlich gesagt, ich werde die gar nicht annehmen.
Sie kriegen jetzt noch eine Einladung nach Heilbronn?
Naja, also...
Das ist so die Berliner Naivität. Wenn man nur lang genug auf jemanden einschimpft, dann wird man von demjenigen eingeladen, oder wie?
Ich sag's jetzt mal... Also mein Fazit ist, mach's jetzt mal noch in der Anleger-Aktiensprache, Heilbronn kannst du shorten. Also da braucht kein Mensch mehr hin. Jetzt gehen wir mal zu unserem Gast über. Herr Kempermann, Sie kommen nicht, Sie kommen ja nicht aus Heilbronn.
Sie kommen zufällig.
Besser nicht aus Heilbronn.
Also Herr Kempermann, herzlich willkommen vom IW Köln, Geschäftsführer vom IW Consult, um es mal ganz präzise zu sagen. Sie sind auch nicht das erste Mal in unserem Podcast, die treuen Hörer kennen Sie. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie kommen nicht aus Heilbronn, ne?
Nee, aber ich bin durchaus Fan von Heilbronn.
Oh Gott, wie kann das sein?
Heilbronn ist mittlerweile eine schöne Stadt. Die war mal früher weniger schön. Ich kenne von Heilbronnern die wunderbare Umschreibung ihrer Stadt als Heilbronx.
Heilbronx, ja.
Aber es hat sich gebessert. Und wenn man jetzt da durchgeht, durch Heilbronn, dann also da entlang super viele Forschungsinstitute, alles richtig schöne Architektur.
Da schlägt das Herz des Wissenschaftlers. Also schön, Innovation super viele Park Forschungsinstitute. AI.
Ja, also das stimmt. Also gerade, wir haben auch letztes Mal drüber gesprochen, da sitzt ja mit die reichste deutsche Familie und das Unternehmen Schwarz, Lidl. Und die haben da auch investiert. Meine Meinung ist, ich finde, da ist sehr viel an der Architektur sieht man, dass der Schwabe spart, ne? Also diese Häuserfassaden, und wirkt alles so ein bisschen Gewerbepark-ähnlich da drumrum. Auch dieses mit diesen Leckers Ulm
jetzt da. Normal, also Heilbronn hier, das wird ja hier bald kein Podcast mehr, sondern das ist ja eine Stadtgeschichte von Heilbronn.
Ja, Sie haben es aufgeworfen.
Ich?
Ja, Sie haben es doch aufgeworfen.
Sie haben mich gefragt, worüber wir jetzt immer geredet haben. Also.
Na, wir haben hauptsächlich über Migration geredet und dann gab es einen kleinen Heilbronn-Exkurs. Und diesen Exkurs, der jetzt hier fortgesetzt wird, den beenden wir jetzt. Herr Kempermann, schön, dass Sie da sind. Nämlich, Sie sind zu einem ganz anderen Thema da heute. Jetzt haben wir noch nicht geklärt, wo kommen Sie her?
Aus Köln.
Aus Köln. Ja. Also, IW Köln sitzt in Köln, Sie kommen aus Köln. Naja, auch nicht so eine schöne Stadt, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Sie sind da.
Sie dürfen gerne widersprechen.
Das schönste muss nicht Stadt der Welt.
Ja.
Das lasse ich jetzt auch mal so im Raume stehen, also, einfach.
Herr Kempermann, ja, ich meine, Sie kennen sich mit Zahlen aus, da haben Sie meinen höchsten Respekt. Ansonsten in der Beurteilung von Dingen, da glaube ich, da lassen wir Sie jetzt mal als Experte raus.
Ich muss Sie nächstes Jahr im Februar einladen, dann werden Sie sehen, wie schön Köln sein kann.
Zum Karneval?
Kann. Jawohl.
Oh Gott, ich glaube, das ist das Furchtbarste, was ich mir in meinem Leben vorstellen kann. Karneval ist, also ich finde das, naja, gut.
Also in Berlin, da gibt es Berlin, Berlin und Berlin.
Ja, also Menschen, dass Menschen sich verkleiden, aber gut. Ich habe ja kleine Kinder, die verkleiden sich ja auch regelmäßig, muss da ja durch. Also, Grundsteuer.
Kleidung achtet Herr Flügge nämlich gar nicht.
Ja, verkleiden ist ja was anderes als Kleidung. Aber Sie gehen dann auch nochmal in Nachhilfeunterricht bei mir außerhalb des Podcasts. Also, das Grundsteuer-Ranking. Also, an die Hörenden, die lachen beide gerade und halten sich den Mund zu. Das Grundsteuerranking. Also es gibt ja kaum was anderes, was auch die Deutschen neben Karneval und Heilbronn im letzten Jahr emotional so stark berührt hat, nämlich die Reform der Grundsteuer und Haus und Grund als sozusagen, Herr Warnecke, als Vorkämpfer gegen die Grundsteuerreform beziehungsweise gegen die Erhöhung der Kosten des Wohnens in Deutschland, hat bei Herrn Kempermann ein Gutachten, eine Untersuchung in Auftrag gegeben, nämlich sogenannte Grundsteuerranking 2024, in denen untersucht wird, wie aktuell und dann nach der Reform zukünftig, das werden Sie jetzt aber erklären, möglicherweise die Kosten ansteigen. Was haben Sie jetzt für 24 da testiert?
Wir schauen uns die 100 größten Städte an. Und das haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht, alle drei Jahre. Und wir haben festgestellt, dass es große, große Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Städten. Fangen wir an mit Regensburg.
In der Belastung durch die Grundsteuer.
In der Belastung.
Vor der Reform.
Vor der Reform, genau. In Regensburg gibt es einen Grundsteuerbetrag von etwa 335 Euro für unsere Musterfamilie. Das ist also ein Haus, das für zwei Kinder plus den Eltern ausgelegt ist. Und da haben wir 335 Euro Jahresgrundsteuer.
Ja.
Und in Witten haben wir fast 800 Euro Jahresgrundsteuer. Und das ist der Unterschied. Das ist die rote Laterne mit Witten. Und das ist absolut dramatisch aus unserer Sicht, weil es mehr als das Doppelte ist.
Also mit Blick auf die Grundsteuer, auf die Grundsteuerbelastung, wohnen die glücklichen Menschen, wenn sie sozusagen durch die Brille des Geldes, wohnen sie in Regensburg. Und ich lese mal vor, auf Platz 2 in Koblenz und Platz 3 in Erlangen. Oh Gott, und dann Ulm, also in Süddeutschland, ja, vorwiegend. Und die Unglücklichen leben in Witten. Das ist in NRW, ne?
In NRW, ja. In der Nähe von Bochum.
Naja, auch nicht toll. So, und um jetzt mal irgendwie, jetzt wird mir hier gerade reingereicht, Heilbronn ist auf Platz 28, ja? Und das heißt, man ist da auch relativ günstig unterwegs. Naja, man bekommt da ja auch eben nur wenig geboten, ne? Also das ist für mich
denklogisch
total in Ordnung, ne? Also, Herr Warnecke.
Ich muss aber an Ihrer einleitenden Sätze bei der Frage von Herrn Kemper, muss ich mal widersprechen. Wir sind keine Vorkämpfer gegen die Grundsteuer. Wir glauben und sind davon absolut überzeugt, dass es eine Grundsteuer geben muss. Die Kommunen sollen in der Lage sein, die kommunalen Leistungen zu finanzieren. Das ist extrem wichtig. Ja. Ein Eigentümer hat nichts davon, wenn sein Haus irgendwo in der Pampa steht, es keine Wasserfähr- und Entsorgung gibt. Das alles muss organisiert sein und muss ordentlich sein. Die Frage ist, erstens, wie hoch ist die Grundsteuer? Ja. Und zweitens, wie wird die Grundsteuer ermittelt? Und da sind wir bei beiden Fragen oder bei den Antworten, die die Kommunen darauf geben, mittlerweile im roten Bereich.
Ja.
Die Grundsteuer ist, das sieht man an dem Ranking auch in absoluten Zahlen aus unserer Sicht, vielerorts schlicht zu hoch. Und wir haben die Befürchtung, kann Herr Kempermann sicherlich auch noch was zu sagen, dass sie mit dem Wechsel zu den neuen Grundsteuermodellen auch noch teurer wird. Und zum Zweiten muss man sich ja immer fragen, warum brauchen wir eigentlich ein System bei der Grundsteuererhebung, nichts für ungut, Herr Kempermann, wo wir einen Wissenschaftler brauchen, um die Grundsteuer zu berechnen. Ja, es ist eine Steuer, die soll jeder Bürger, jede Bürgerin bezahlen und man braucht ein wissenschaftliches Institut, um überhaupt mal diese Formel zu verstehen, geschweige denn den Vergleich, das ist ja der Kern des Rankings, die Vergleichbarkeit herzustellen. Ja. Wir leben in einem Land, wir sollen gleiche Lebensverhältnisse haben und wir haben ein nicht verständliches Konstrukt jetzt schon. Es wird noch unverständlicher, weil wir 9 verschiedene Arten der Grundsteuererhebung am 1.1. haben werden. Und das ist nur surreal. Und dann werden die Leute zur Kasse gebeten für etwas, was sie im Portemonnaie gar nicht merken, nämlich sie werden letztlich in ihrem Vermögen besteuert.
Also da bin ich Ihnen für den Einwurf ganz dankbar und man merkt, insofern sind Sie schon Vorkämpfer, nicht gegen die Grundsteuer an sich, sondern man merkt, wie engagiert Sie hier argumentieren. Sie sind Haus und Grund und Sie als Präsident sind die Vorkämpfer gegen eine uferlose Erhöhung im Laufe der Jahre, ne? Und wie Sie schon auch jetzt richtig, da wollen wir jetzt nochmal auf die Basics kommen, Herr Kempermann. Es ist ja nicht so, das wird ja nicht zentral irgendwie gesteuert. Im Gegenteil, das ist eine höchst föderale, Herr Warnecke sagt gern fürstentumsartige oder fürstentumartige Regelung. Wie wird denn die Grundsteuer, also die wird ja sehr heterogen erhoben, ne? Und auch anhand von unterschiedlichen Kennwerten.
Ja, das Entscheidende ist, dass eine Gemeinde selbst den Hebesatz festlegen darf. Und der Hebesatz, der variiert in großem Unterschied. Also die besten Städte, die haben Hebesätze von etwas über 300% und die schlechteste Stadt Witten hat einen Hebesatz von 910%. Das ist eine Dreifache.
Also das ist der Faktor und dann gibt es den Messbetrag, ne? Der orientiert sich an.
Jetzt die Grundsteuermesszahl, die orientiert sich aktuell an dem bundeseinheitlichen Wert 2,6 Promille. Der wird dann mit diesem Grundsteuerhebesatz multipliziert.
Multipliziert und dann erhält man diese Summe. Und nochmal, also die Hörenden können sich das ja in unseren diversen Podcasts zu dem Thema auch nochmal anhören. Wir haben das alles auch in der Tiefe nochmal erklärt, auch was die Reform jetzt betrifft. Also das, was Sie jetzt erhoben haben, ist ja alles noch vor der Reform. Und bei der Reform gibt es dann auch noch unterschiedliche Modelle und. Bitte hören Sie Warnecke in den vergangenen Folgen. So, aber jetzt ist es ja auch schon offensichtlich so, und da habe ich ja meinen sozusagen Bescheid heute auch mal mitgebracht, ist es so, dass schon vor der Reform Warnecke sagt, es wird kräftig angezogen. So, und das beobachten Sie auch in Ihrem Ranking.
Absolut.
Da gibt's, was Sie ja im Übrigen schon seit mehreren Jahren machen, ne?
Genau, so. Genau. Es gibt, was diese Vorläufe anbetrifft, gibt es, sagen wir, schwarze Schafe und weiße Schafe. Also es ist nicht in der gesamten Republik so, dass stark angehoben wurde. Ja. Es wurde in 26 Städten in den letzten 3 Jahren angehoben, die Grundsteuerhebesätze. Und davon 100 Städten, die wir untersucht haben, ne, ungefähr ein Viertel. Aber es gibt Länder, die da leider negativ herausstechen, wie Rheinland-Pfalz. Die haben einen sogenannten Nivellierungssatz erhöht um 100 Punkte von 365 auf 465%. Und jetzt müssen die Kommunen quasi, die unter diesem Nivellierungssatz ihre Grundsteuerhebesätze hatten bisher, so wie Koblenz, Rang 2, 420%, die müssen voraussichtlich im nächsten Jahr diese Sätze schon allein nur wegen dieser Entscheidung anpassen, nämlich auf mindestens diese 465% oder sogar mehr.
Was absurderweise bedeutet, das muss man mal festhalten, wenn es jetzt also Kommunen in Rheinland-Pfalz gibt, die finanzielle Schwierigkeiten haben, was ja im Regelfall ausgelöst ist durch eine überbordende Ausgabenseite, dann muss zur Herstellung gleicher Verhältnisse in Rheinland-Pfalz müssen die Kommunen nachziehen, die noch nicht die Not haben, die Grundsteuer zu erhöhen von der Ausgabenseite her. Aber damit es bei denen nicht zu günstig ist, Klammer auf, zu attraktiv für Bürgerinnen und Bürger, Klammer zu, müssen die jetzt auch die Grundsteuer nach oben ziehen. Und das ist ja alles, das ist ja surreal. Also zu behaupten, ich meine, das führt ja auch den Sinn von Hebesätzen völlig ad absurdum. Wenn man jetzt eigentlich sagt, naja, die Kommunen legen das selbst fest, befinden sich untereinander in einem Wettbewerb darum, wo es eben am günstigsten und am attraktivsten ist zu leben. Und dann kommt das Land daher und sagt, ja, aber bitteschön, nicht zu günstig, nicht zu billig.
Aber ich habe jetzt kenne keinen, der jetzt schon mal gesagt hat, ich ziehe nach XY, weil da die Grundsteuer so günstig ist, ne?
Nee, das nicht, aber das passiert ja mittelbar. Sie wissen ja, das ist ja auch innerhalb von Berlin so, es gibt Ecken, die sind beliebt und nicht so beliebt. Mhm. Jetzt haben wir in Berlin nur einen Grundsteuerhebesatz, aber das ist, insofern passt das Beispiel von mir nicht so ganz. Aber Sie haben eben immer Dörfer und Kleinstädtchen, ich sag mal, um so eine klassische mittelgroße deutsche Stadt herum. im Umland, die sind beliebt und andere weniger beliebt. Und wir werden relativ schnell sehen, dass da, wo die Menschen hinziehen und die beliebt sind, braucht die Kommune die Grundsteuer auch nicht hochziehen und dann sind die da einigermaßen niedrig. Das heißt, das geht alles so Hand in Hand. Und dann gibt es Unbeliebte, vielleicht auch mit Leerstand und so, da wird das immer weiter nach oben gezogen und dann ist es da auch noch teuer.
Ja, also ich würde natürlich auch um keinen Preis der Welt jetzt nach Heilbronn ziehen, obwohl die Grundsteuer da relativ günstig ist, aber nochmal ein anderes Thema.
Bei Köln und Leverkusen, was wählen Sie da?
Ach, naja, also für mich ist natürlich alles aus Berlin raus irgendwie auch kompliziert. Also
Berlin steht übrigens auf Platz 94 in diesem Grundsteuerranking.
Also die sind schlecht sozusagen.
Sehr schlecht, ja, sehr schlecht. Und die Logik mit dem Rausziehen und
Die Logik ist ja, diese Stadt hat kein Geld.
Hm? Ob die Grundsteuer...
Also das ist schon völlig... verblendete Übernahme der Landespolitik. Die Stadt hat kein Geld.
Nein, ich meine nur, Herr Warnecke, Sie müssen mal anerkennen, dass ich Ihre Argumentation hier gerade blind gekauft habe. Da, wo keine Kohle ist, da wird sozusagen über die Grundsteuer versucht, noch reinzuheben.
Ich habe gerade gesagt, dass die Ausgabenseite bei diesen Städten zu groß ist.
Ja, das ist bei Berlin ja auch eindeutig der Fall. Ne?
Also hat die Stadt sehr wohl Geld, sie bläst es nur sinnlos raus.
Ja, okay, wir wollen jetzt nicht in die Tiefen des Berliner Landeshaushalts irgendwie, ich will den auch gar nicht verteidigen.
Das ist eine grundsätzliche politische Frage, also es überrascht mich, darüber müssen wir alle reden. Also es gibt natürlich Aufgaben, die muss eine Stadt wahrnehmen, es gibt Aufgaben, die kann eine Stadt wahrnehmen und da muss man immer gucken, wofür wird das Steuergeld ausgegeben. Und da gibt es nun, also, das werde ich nie vergessen, vor 10 Jahren gab es eine Anfrage der Opposition hier im Land Berlin, da sollte mal aufgelistet werden, welche Fördertöpfe es alles gibt. Daran ist die Senatsverwaltung gescheitert. Die hat es nicht geschafft, einen Überblick über die Fördermittel in dieser Stadt zu gewinnen, weil es so viele verschiedene Pöttchen und Tralala sind, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist.
Ja, jetzt ist diese Opposition ja hier in der Regierung und wir werden dann auch entsprechend bilanzieren, wie sie es besser macht. Aber das jetzt nur mal am Rande. Herr Kempermann.
Das ist als würde man mit einem völlig eingefleischten Sozialdemokraten sprechen. Ne?
Ich habe die noch nie gewählt. Ich wollte das jetzt nur noch mal einordnen. Das ist ja meine Rolle hier.
Ist ja gar nicht relevant. Ich dachte, Sie klingen nur wie ein eingefleischter Sozialdemokrat.
Ach nee, nochmal.
Als gehen Sie heute Abend zum Skat Stammtisch.
Ist Skat jetzt ein sozialdemokratisches sozusagen Kartenspiel?
Haben die nicht früher mal diese SPD-Ortsverbands Skat-Runden?
Also insofern muss ich sagen, bin ich total eingefleischt. Wir spielen sehr gern Skat. Also es würde sich jetzt auch bei uns anbieten, weil wir heute zu dritt sind. Können Sie Skat?
Ja, sehr gerne.
Ja, hier, der zweite Sozi am Tisch. Ja.
Und jetzt die blanke Wahrheit, ich kann kein Skat spielen. Ja, klassischer Doppelkopfspieler. Ja.
Kann ich auch.
Ja, das kann ich natürlich auch. So. Aber gut.
Aber dann brauchen wir einen vierten.
Ja, müssen wir mal gucken. Backen wir uns noch.
Ja. Naja, wir können ja hier den Aufnahmeleiter nehmen. Der kommt ja aus einer sozialdemokratischen sozusagen Agentur und der schüttelt schon mit dem Kopf, also er kann es auch nicht. Gut, typisch.
Weil man 3-Skat-Spieler.
Ja. So, zurück zum Thema. Herr Warnecke hat ja schon mal gesagt, irgendwie hat so ein bisschen, das könnten Sie ja vielleicht nochmal ergänzen, falls da noch andere Motivlagen gibt, außer ein schiefer Haushalt in der jeweiligen Kommune. Was sind denn, wenn Sie jetzt so ein bisschen dieses Ranking ablesen, also gibt es da auch ein bisschen einen Trend, was die, also Nordost, also was die Himmelsrichtung, was die Bundesländer betrifft?
Ja, aber die Haushaltslage ist schon wirklich das entscheidende Kriterium.
Das Leitmotiv.
Genau. Okay. Also wenn wir uns angucken, ganz klassisch im Süden Deutschlands sind die Hebesätze gering, weil dort die Wirtschaft stark ist. Und im Norden Deutschlands, vor allen Dingen Richtung Ruhrgebiet auch, gibt es sehr hohe Hebesätze, weil dort die Gemeinden in Haushaltsnotstand sind oder einfach schwache Haushaltslagen haben.
Also das heißt, ich meine, das ist ja natürlich eine ungünstige, auch Herr Warnecke, da sind Sie auch nochmal zumindest zum Mithören angesprochen. Das ist ja eine ungünstige Motivlage. Da, wo die übertreiben wenig die ärmsten Menschen wohnen, wird auch am meisten abkassiert. Das ist ja so eine Spirale, wo es sich reindreht, ja.
Natürlich, es sei denn, man würde den Städten und Gemeinden auch andere Finanzierungsquellen eröffnen bzw. weiter öffnen, dann wäre die Spirale gar nicht gegeben. Dann müsste man die halt an anderen Steuereinnahmen mehr beteiligen, sodass sie nicht in die Not versetzt werden, die beiden Steuern, die die Kommunen nun mal haben, also Gewerbesteuer und Grundsteuer, immer weiter in die Höhe zu treiben.
Herr Kempermann, aber wie ist es denn, haben Sie denn in den letzten Jahren oder jetzt auch bei diesem Ranking schon mal so Rückmeldungen von einzelnen Kommunen erhalten, die dann... ja, mal irgendwie was dazu sagen, weil sie auch direkt in diesem Ranking angesprochen werden oder betroffen sind?
Durchaus. Ein Punkt noch zu der Altschuldenproblematik. Ja, da sollte man vielleicht auch rangehen. Ne?
Ja.
Wenn man Altschulden tilgt mit einem sinnvollen, anreizkompatiblen Mechanismus, dann würde man auch aus dieser Negativspirale rauskommen können. Ne? An sich ist es so, das ist interessant, wir machen auch andere Nebenkosten-Rankings. Bei dem Grundsteuer-Ranking werden wir am wenigsten von den Städten, die unten stehen, angegriffen, weil das am schlechtesten möglich ist, weil das einfach eine ganz harte Berechnung ist. Die steht so im Buch drin, ja, da muss man ja ausrechnen, fertig. Bei Abwasser und bei Abfallgebühren ist es anders.
Kurzer Einschub, Sie machen für Haus und Grund auch mehrfach im Jahr eben über andere Wohnkosten, also ne,
genau.
Abwasser und Müllentsorgung.
Abfall. Genau.
Ja. Also alles, was so kommunal
kommunale Kosten.
Anfällt, quasi, ja. Nebenkosten, die wichtigsten, ja, Nebenkostenpositionen. Dafür machen wir regelmäßig Rankings der 100 größten deutschen Städte. Und da sehen wir bei Abwasser und Abfall, dass da von den Städten, die unten stehen, immer häufig dann eben versucht wird, irgendwas zu eskalieren.
Den Mechanismus des Rankings anzugreifen.
Genau. Ach so, okay. Was zum Glück auch da nicht funktioniert, weil wir uns sehr viel Mühe geben.
Ja.
Aber bei der Grundsteuer ist es so, dass vor allen Dingen eher die Städte, die oben stehen, dass die sich freuen.
Ja. Ja,
und dass wir aus den unteren Städten wenig Resonanz kriegen. Was aber interessant ist, dass wir da Resonanz von den Bürgern bekommen.
Ja.
Und gerade die Bürgerinnen und Bürger, die sich dort unten sehen, nehmen auch das Ranking durchaus für Klagen gegenüber der Gemeinde. Wenn sie sagen, hier bei uns, wir zahlen den doppelten Hebesatz von einer Gemeinde, die direkt nebenan ist. Wir wissen nicht warum, die Strukturen sind ähnlich und wir möchten jetzt das mal ganz schön ausgearbeitet bekommen vom Gericht, ob das rechtmäßig so ist.
Jetzt gebe ich Ihnen mal als Bürger hier eine Rückmeldung. Also ich habe ja meinen Abgabenbescheid für die Grundsteuer schon bekommen. Also das ist jetzt nicht in Berlin, sondern in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist vielleicht ganz wichtig zur Einordnung. Ich habe da in 23 bezahlt für die Grundsteuer 99,36 Euro und für 24 soll ich da jetzt zahlen 629,82. Also grob 530% mehr. Und noch gar nicht in dieser sozusagen Reform drin. Das ist sozusagen Vorreform. Warum? Also, oder nee, warum ist vielleicht falsche Frage.
Das müsste man ja, müsste man die Kommune Mecklenburg-Vorpommern fragen, warum?
Also, ich bin sprachlos.
Oder wofür?
Also, bin
auch
erneut
das
sprachlos.
Weil die, lassen.
Ja. Also ich zahle da, also das schon irgendwie hinkriegen, aber die Frage ist ja, ich weiß ja da in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Dorf bei mir rundherum, das sind jetzt auch relativ viele alte Leute, die recht gering begütert sind, für die ist jetzt da 500 Euro mehr im Jahr schon
eine Ansage. Wenn man mal sieht, wo in Deutschland die Durchschnittsrente liegt und sieht, was mittlerweile von den Kommunen an Gebühren, an Abgaben, an Steuern erhoben wird, dann frisst das wirklich bei den ärmeren Menschen die Rente so weit auf, dass da Sorgen entstehen. Und das ist das, was wir als Feedback aus ganz Deutschland haben, Sorgen entstehen, ob man das alles noch bezahlen kann. Denn es ist ja nun mal so, wenn Sie ein Einfamilienhaus in Mecklenburg-Vorpommern haben, heißt das ja nicht, dass Sie noch große andere Vermögensgegenstände haben, sondern die Notwendigkeit, sich ein Haus sozusagen vom Einkommen abzusparen, ist ja in Mecklenburg-Vorpommern auch deswegen gegeben gewesen, wie überall im ländlichen Raum, weil man da nicht eine Riesenauswahl an Mietwohnungen hat, sondern irgendwie ein Dach über dem Kopf haben muss. So, jetzt kommt Robert Habeck daher, haut ein paar Modernisierungspflichten ins Gesetz rein, die man schon kaum bezahlen kann. Die Kommune macht die Tasche auf und den Menschen geht es faktisch real immer schlechter und schlechter. Und das ist etwas, was man ja auch mal ganz deutlich so sagen muss, was bei dieser Grundsteuerreform so gewollt ist. Es geht explizit darum, über eine wertbasierte Grundsteuererhebung an diejenigen ranzukommen, die mehr haben als andere, tatsächlich Geld abzugreifen. Und es ist eine Steuer, die Menschen arm macht. Und welche Konsequenzen das für den Einzelnen hat, wird dabei geflissentlich überdacht, ist natürlich, oder übersehen, ist natürlich auch relativ leicht, wenn man ein Beamtengehalt bezieht, ob nun im Ministerium oder im Bundestag oder sonst wo. Und deswegen bleibt es dabei, und es ist ja hier schon oft genug erwähnt, wir klagen, um zu sehen, ob das so weitergehen kann. Es kann aus unserer nicht so weiter.
Zum Thema Sanierung, was ich sehr spannend finde, ist in ländlichen Räumen, da ist es so, dass wenn wir uns die Energieeffizienzklassen von den Häusern angucken, dann ist deutlich mehr als die Hälfte, rund zwei Drittel aller Häuser hat eine Energieeffizienzklasse von E oder schlechter. Und wenn man die aber...
Zwei Drittel.
Ja. Und wenn man die aber sanieren möchte, dann gehen wir davon aus, dass das rund, also und nicht bis A+, sondern bis B, also normaler Standard, dann gehen wir davon aus, dass man 800 Euro pro Quadratmeter ausgeben muss. Wenn Sie also 120 Quadratmeter haben, groß, grob, dann sind das 100.000 Euro schnell. Und das ist eben, was das Fatale ist, dass die Kosten auf allen Ebenen stark ansteigen. Die Grundsteuern sind jetzt seit 2010 um rund 40% angestiegen. Das sind 4 Milliarden Euro, die mehr eingenommen werden im Vergleich zu 2010.
Das ist die banale Wahrheit. Also wir leben so ein bisschen hinter der Zeit her. Wir glauben immer noch, Deutschland, reiches Land, allen geht's gut und. Und davon sind wir weit entfernt. Also wir haben heute, es ist ja der 7. Oktober, wir haben heute Morgen die Nachricht, Pflegekasse steht vor der Zahlungsunfähigkeit.
Ja. Klar,
nicht im Sinne von einer Insolvenz, aber da reicht das Geld nicht mehr. Wir haben das Problem, dass hier die Steuernahmen immer weiter erhöht werden. Das Ganze soll zur Umverteilung für Modernisierung genutzt werden, aber das reicht hinten und vorne nicht mehr. Die Wirtschaft scheint ja auch wieder in diesem Jahr in der Rezession zu bleiben. Also wie das alles weitergehen soll, ist überhaupt nicht klar. Und wenn sich die Politik, und da kommen wir zu dem wieder zurück, nicht langsam darüber nach oder anfängt darüber nachzudenken, wie man die Ausgaben reduziert und worauf man die politischen Tätigkeiten, man muss mal so deutlich sagen, reduziert, dann fahren wir hier krachen vor die Wand.
Also das heißt, fasse jetzt mal zusammen, wir haben natürlich irgendwie ein größeres Grundsteueraufkommen, wir haben aber auch, also vermutlich wird das auch entsprechend in den Kommunen natürlich genutzt, um da Löcher zu stopfen. Und Sie haben das Stichwort Altschulden gerade genannt, was ein großes Problem ist in vielen Kommunen. Ja, die haben ja eigentlich keine Luft mehr zum Atmen, weil sie unter so einer Schuldenlast wirtschaften müssen, die sie quasi erdrückt. Und sie haben nur die einzige Möglichkeit, das eben über diese Grundsteuer mehr oder weniger noch reinzuholen, ne, um irgendwie halbwegs atmen zu können. Also diese Spirale, von der ich gesprochen habe. Herr Warnecke, aber was wäre denn der Weg aus der Spirale sozusagen? Was ist denn das große Bild, der große Vorschlag? Ich weiß, Sie wehren das immer so ein bisschen ab, weil Sie sagen, ich bin hier nicht Gestalter, auch auf anderen Politikfeldern. Aber was ist denn so ein bisschen die Vision, aus der man sagen könnte, da kommt man als Kommune oder insgesamt, da kommen die Kommunen so ein bisschen raus aus diesem Strudel?
Ich will es auch nicht abwehren. Die Komplexität ist nur mittlerweile derart hoch, dass man ja schon einen Wissenschaftler braucht, um allein schon die Grundsteuer zu berechnen. Das heißt, es ist leider auch nicht mehr so einfach möglich zu sagen, man ändert die ein, zwei, drei Dinge, sondern es ist ein hochkomplexes Ding. Und da bin ich jetzt mal bei Robert Habeck. Der hat ja am letzten Wochenende zum Lieferkettengesetz gesagt, das kann man auch gar nicht mehr verbessern, das muss man einfach abschaffen.
Das, was er selbst
und seine Partei mit großem Hallo vorangetrieben hat, da kommt er jetzt hin und sagt, muss man selber abschaffen. Und ich glaube, das haben wir in verschiedenen Punkten tatsächlich auch erreicht. Nehmen wir es mal aus dem Bau- und Wohnbereich, das Thema Wohngeld. Da gab es die große Wohngeldreform, die Ausgaben sind seitdem explodiert. Und bundesweit mussten laut Städte- und Gemeindebund in den Städten und Gemeinden tatsächlich 8.800 zusätzliche Stellen geschaffen werden, um das Wohngeld überhaupt auszuzahlen.
Ja, ja.
Das ist mit Verlaub surreal und genau daran muss man ran. Das heißt, selbst wenn man sagt, das Wohngeld bleibt in der Höhe, aber man kann doch nicht, wenn es mal unterstellt, es gab vorher nur 8.800 Menschen, dann gibt es jetzt im ganzen Bundesgebiet fast 20.000 Beamte, die Wohngeld ausbezahlen. Allein da muss man noch sagen, hallo, da stimmt was nicht. Und wenn man die 20.000 Euro als Gehaltkosten irgendwie so Pensionslasten sieht, dann kann man ganz einfach sagen, jeder bekommt auf Antrag das Wohngeld im Bereich von, ich sag mal, 100 bis 300 Euro nach eigenem Gutdünken. Fertig. Und dann ist gut. Das ist günstiger, als 20.000 Beamte noch durchzufüttern.
Also, vielen Dank, Herr Warnecke. Haus und Grund, das möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen, wir befinden uns ja, Sie haben gerade gesagt, ist der 7. Oktober, ist heute der sogenannte Aktionstag von Haus und Grund zur Grundsteuer. Wir haben nicht nur das sehr lesenswerte Gutachten und das Ranking von Herrn Kempermann hier gerade vorgestellt, sondern es wurde auch ein Aktionsplakat auf der Fassade des Hauses vom Zentralverband hier in Berlin.
Auch von anderen Haus- und Grundvereinen in ganz Deutschland.
Genau, und viele Haus- und Grundvereine in Deutschland haben auf ihren Häusern ebenfalls dieses große Plakat ausgebreitet mit dem Motiv, das Grundsteuerungeheuer muss endlich gezähmt werden. Ich kann Ihnen allen empfehlen, gucken Sie sich's an auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen oder auf der Website von Haus und Grund. Sehr sehenswert. Wir haben das gerade draußen gemeinsam enthüllt, sind richtig viele Passanten auch stehen geblieben, haben nachgefragt, hatten dann sogar Selbstbedürfnisse in Sachen Grundsteuer. Also es ist ein Thema, was die Menschen umtreibt. Haus und Grund ist da jetzt nicht nur, was sie sozusagen das Plakat betrifft, sondern auch im tatsächlichen Einsatz durch Klagen und so weiter und so weiter, und macht da eben anhand des Gutachtens und des Rankings von Herrn Kempermann, sorgt da auch nochmal für Aufklärung. Herr Warnecke, wie geht's denn jetzt weiter? Die Klagen sind anhängig. Menschen haben auf ihren Hinweis hin ja den Einspruch oder den Widerspruch erteilt. Die Klagen sind anhängig. Es gibt ja schon erste positive Rückmeldungen. Was ist denn jetzt Ihr Blick in die Zukunft?
Also zum einen weiß ich, dass in fast allen Haus- und Grundvereinen Einfluss genommen wird auf die Kommunalpolitik mit Blick auf die Hebesätze, weil wir natürlich erreichen wollen, dass die Hebesätze für die neue Grundsteuer gesenkt werden, auch ein Versprechen des Bundeskanzlers, das er gegeben hat. Also wir kümmern uns darum. Und
er kann natürlich formal gar keinen Einfluss nehmen, aber er hat...
Der Kanzler kann genauso viel Einfluss auf die Kommunen nehmen, wie Haus und Grund das kann, aber trotzdem... Er hat gesagt, es ist so, und wir gucken ihm jetzt auf die Finger, ob das auch tatsächlich so kommt. Und die Kolleginnen und Kollegen sind da deutschlandweit im Einsatz, um zu gucken, was tatsächlich in den Städten und Gemeinden passiert. Parallel dazu versuchen wir das Bundesmodell, das ja in der Original- bzw. in abgewandelter Form in 8+3
das reformierte Modell
gilt.
Ja.
Nein, es gibt das neue ab 1.1. Ja. Und das wird in abgewandelter Weise in 3 Bundesländern und in Originalweise in 8 Bundesländern angewandt. Die Kollegen aus Baden-Württemberg klagen gegen das baden-württembergische Modell. Also sind es in der Summe 12 von 14 Bundesländern, in denen wir gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler diese neue Grundsteuer angreifen. Und wir hoffen, dass wir zügig, hoffentlich noch in diesem Jahr, bis zum Bundesverfassungsgericht kommen. Und wenn das Verfassungsgericht dann entscheiden sollte, die Grundsteuer in der jetzigen oder in der neuen Form wird auch verfassungswidrig sein, dann können wir durchatmen, haben dann vielleicht endlich mal die Chance, dass wir eine Grundsteuer bekommen, die nicht wertbezogen ist, sondern die fair ist, transparent und für die, nicht böse sein, Herr Kempermann, man keinen Wissenschaftler braucht, um sie zu berechnen.
Trotzdem wird Herr Kempermann wie in den vergangenen Jahren auch schon nächstes Jahr nochmal antreten und uns sagen, ob die Politik denn das Versprechen eingehalten hat oder nicht.
Genau, das ist ja das Wichtigste für uns zu sehen, was waren die Kosten 2024, wie sieht 2025 aus. Insofern freue ich mich da schon drauf, denn wir legen es nebeneinander und gucken, was vom Versprechen des Kanzlers übrig geblieben ist.
Nach dem Ausblick brauche ich Sie nicht fragen, weil es ist bisher noch ein schwarzes Loch, ne?
Ja, genau so kann man das sagen.
Okay, also fast so ein schwarzes Loch wie Heilbronn. Herr Kempermann.
Eigentlich war das doch ein schönes Schlusswort für Sie, Herr Pflege, oder?
Ich wollte mich bedanken, dass Sie da waren. Herr Warnecke, ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie da waren.
Ich bekomme jetzt eine große Flasche Wein von Ihnen.
Sie bekommen jetzt eine große Flasche Wein auf den Schreck.
Also von den ganzen Sachen, die er nicht kann, wissen wir ja Bescheid. Aber Wein kann er, Herr Kempermann. Insofern sollte man da jetzt ein...
Vielen Dank, dass Sie uns heute das Ranking erklärt haben, Herr Kempermann. Wie gesagt, ich kann nur allen Hörenden empfehlen, gehen Sie auf die Haus und Grund Website, gucken sich das Ranking an, gucken Sie, wo Ihre Heimatstadt im Ranking auftaucht, gucken sich auch das wirklich sehenswerte Plakat an und verfolgen Sie weiter natürlich, wie Haus und Grund gegen die neue Grundsteuer vorgeht. Vielen Dank Ihnen beiden und bis bald.
Bis später.
Dankeschön.